ein Haus bauen an nur einem Tag und dann ist es auch noch viel günstiger als ein klassischer Neubau? Was nach einem Märchen klingt, hat unsere Gästin Julia realisiert. Sie hat mit der sogenannten Modulbauweise gebaut. Was dahinter steckt, wie teuer es war und ob das Haus tatsächlich nach 24 Stunden stand, besprechen Luca und ich in dieser Folge von Hausplaudern. Hi Luca.
Grüß dich Flo, hi.
Ich habe eine spezielle Frage am Anfang für dich. Angenommen, du bekommst ein Haus wie so Lego, mit Lego-Bausteinen oder mit Puzzeln. Wie fändest du das?
Er hört sich erstmal sehr interessant an.
Hast du denn früher gepuzzelt oder so oder Lego gespielt?
gepuzzelt nicht, aber ich war großer Lego-Fan, das muss ich zugeben, ja.
Dann holen wir doch gleich mal jemanden rein, der so ein Haus tatsächlich in groß gebaut hat, sage ich mal. Und zwar haben wir heute Juli zu Gast. Sie hat nämlich ihr Haus als Modulhaus gebaut. Hi Juli.
Hi, grüßt euch beiden.
Bevor wir wirklich ins Thema reingehen, stell dich doch und unserer Community kurz vor.
Also hi, ich bin Juli, Mitarbeiterin bei der Bausparkasse in Schwäbisch Hall, arbeite klassisch in der Buchhaltung und habe heute die Ehre, hier dabei zu sein und ich freue mich.
Ja, wir freuen uns natürlich auch und ich habe von einer anderen Kollegin wiederum gehört, dass du eben so ein Haus gebaut hast und das fand ich unglaublich spannend und dann dachte ich mir, ja, das muss unsere Community doch auch mal hören, denn ich komme gleich mit dem entscheidenden Fakt oder zwei Fakten sind ja, es ging wohl deutlich schneller als ein normaler Hausbau, also 24 Stunden kam mir zu Ohren und der andere Fakt, es war deutlich günstiger als ein Hausbau. Stimmt das?
Tatsächlich ja, also es ist, klingt von vornherein immer ja relativ nach Zauber und das kann doch gar nicht sein, aber die Bude stand sogar nicht mal in 24 Stunden, sondern schon nach circa, ich glaube es waren 7 Stunden, 8 Stunden, also so ein klassischer Arbeitstag mehr oder weniger. Ja, also es funktioniert auf jeden Fall, an einem Tag ein komplettes Haus zu bauen und das war regendicht und komplett massiv gebaut.
Krass. Das heißt, ihr seid nach 8 Stunden eingezogen oder nimm uns doch mal mit, was ist denn passiert zwischen Spatenstich und Einzug?
Nee, so schnell ging es dann tatsächlich doch nicht. Aber es ist tatsächlich so, also diese Modulbauweise kann man sich, wie du es vorhin schon so schön angekündigt hast, so erkläre ich es meinen Neffen und Nichten auch, so ein bisschen wie so eine ja, Lego-Bauweise vorstellen. Man kann, oder beziehungsweise man hat eben vorgefertigte Module, die aus Beton gegossen sind. Es wird quasi alles ab Werk schon vorher produziert. Also man hat die Elektrik drin, die Fenster sind drin. Es ist auch für die meisten total unwirklich, wenn man sagt, okay, wir haben schon das komplette Bad eingebaut. Das Bad und die Sanitäranlagen sind gefliest. Wir haben die komplette Fußbodenheizung drin, die komplette Elektrik, wie schon gesagt. Und dann ist es eben so, dann wird das Ganze auf LKWs gepackt und wird dann quasi Schritt für Schritt an einem Tag mit einem Schwerlastkran zu einem Haus zusammengebaut. Man kann sich das so vorstellen, so ein Modul, das sind so ungefähr 8 auf 3 Meter, je nachdem, was du für eine Variante hast. Und dann kommt es eben, wie gesagt, an einem Tag, wird zusammengebaut. Und dass man einfach mal so ein bisschen Gefühl bekommt, über was für eine Zeitspanne wir reden, auch was so das davor betrifft. Also wir haben tatsächlich circa ein Jahr auf unser Haus gewartet. Also von der Entscheidung, wir bestellen das Haus sozusagen und bis es dann tatsächlich geliefert wurde. In einem Jahr, das ist natürlich ja für uns als Bauherrn das fast schon Spannendste. Man wartet, man hat die Bemusterung, wo man sich dann für alles innen drin entscheidet. Vorher muss man natürlich auch entscheiden, was man überhaupt machen kann. Also es ist ja, man gibt ja immer das schöne Thema mit dem Bebauungsplan. Also man kann sich jetzt nicht jede Bude hinstellen, die man sich so vorstellt, sondern es gibt ja auch bestimmte Vorgaben, die man hat. Und wir haben zum Glück einen relativ entspannten Bebauungsplan bei uns. Ja, und dann haben wir uns für eine Variante entschieden, haben auf die ein Jahr lang gewartet und dann vor, noch nicht mal ganz 3 Monaten war es dann soweit und gerade sitze ich jetzt in meinem neuen Büro. Also wir sind schon eingezogen.
Das heißt, wir sehen dich jetzt auch gerade in dem Modulhaus.
Korrekt, genau.
Ja, sehr cool. Also an alle, die uns nur hören, ihr könnt ja Snippets auch von Julia sehen, dann seht ihr einen weißen Raum mit Fuchs im Hintergrund. Aktuell. Aber es ist auf jeden Fall das Modulhaus. Aber gutes Stichwort, wer mehr von Julias Haus sehen will, wir werden auf Instagram werden wir auf jeden Fall Bilder und auch Videos hochladen, wie es bei Julia zu Hause aussieht oder wie so ein Modulhaus einfach aussieht, damit man sich's auch mal vorstellen kann. Vielleicht jetzt eine ketzerische Frage auch an dich, Luca. Wenn ich jetzt höre, ein Jahr lang hat es gedauert, das ist ja eigentlich Standard, oder? Auch wenn ich jetzt mich für Neubau entscheide, kann ich auch mit einem Jahr rechnen.
Ja, absolut, Flo. Also ist natürlich ein bisschen, ich glaube, die Wartezeit sieht vielleicht dann etwas anders aus, ja. Also wenn man dann in den Rohbau immer reingeht und guckt, ey, was ist passiert. Aber im Grunde gebe ich dir da recht. Also ja, vielleicht hast du mal ein paar Einzelfälle, die knapp unter einem Jahr brauchen, aber in der Regel dauert es mindestens ein Jahr, bis so ein Neubau steht. 100%ig gebe ich dir recht, ja.
Ja, was ist dann jetzt der Vorteil daran?
Also grundsätzlich hat man einfach eine wahnsinnige Planungssicherheit. Also vorab gesagt, ich liebe Excel-Listen. Das sagt schon viel aus über mich. Nee, also mein Mann und ich, wir sind sehr sicherheitsorientiert. Wir planen gerne vor und wissen auch irgendwo ein bisschen gerne, worauf wir uns einlassen. Ja, bei so einem klassischen Neubau, wo man dann auch unterschiedliche Gewerke hat. Der eine macht das, der andere macht das. Man muss dann alle Gewerke aufeinander abstimmen. Hat man zum einen das Thema, es kann klappen, es kann aber auch völlig in die Hose gehen. Dann gibt es natürlich auch die Themen, was eben auch das Finanzielle anbelangt. Man hat natürlich am Anfang ein gewisses Budget, mit dem man plant. Aber wenn dann eben gerade irgendwelche Themen aus dem Ruder laufen und man dann so dieses böse, fiese Thema mit Nachfinanzierung angehen muss, ja, das möchte eigentlich immer fast keiner. Aber ja, wir haben es in der Vergangenheit durch verschiedene Ereignisse mitbekommen, dass es durchaus immer wieder passieren kann. Auch sei es Themen rund um einen herum in der Welt, für die man gar nichts kann, ja. Und das Thema war uns einfach wahnsinnig wichtig, dass wir da nach Möglichkeit wirklich eigentlich schon genau wissen, okay, was zahlen wir, wann kommt was und auf was lassen wir uns konkret ein. Und das macht eben auch der ganz große Unterschied. Man hat von Anfang an einen Preis, den man vereinbart. Man hat alles aus einer Hand, also alle Gewerke im Endeffekt, die überhaupt noch notwendig sind, weil wie gesagt, das ist ja schon viel vorgefertigt ab Werk, die bekommt man aus einer Hand. Und alles, was dann eben sonst noch so draufkommt, lässt sich einfach planen, weil der Tag, an dem das Haus kommt, der ist fix. Also da müsste quasi die Welt untergehen, dass es nicht gestellt wird quasi. Selbst bei Regen und bisschen Wind, sage ich jetzt mal, würde es sogar gestellt werden. Und dann halt eben auch das Thema Aufwand. Also wir hatten auch beide keine Lust dann über ein Jahr. Man kennt es bei einer normalen Bauweise, immer schön zum Lüften zu kommen, noch neben der Arbeit. Dann zu gucken, dass wie gesagt alle Gewerke richtig laufen, dass die Mauern nicht irgendwie falsch gemauert werden und ja, alles seinen Gang geht, sondern wir konnten uns zurücklehnen, wir haben unser Haus quasi geplant, haben alles ausgemacht und dann kam's. Und das ist eben der ganz große Vorteil.
Krass, also darüber habe ich mir bisher gar keine Gedanken gemacht, aber jetzt, wo du es erzählst, ist natürlich klar, also du hast ja, also du musst, also solche Banalitäten wie das Haus zu lüften, hast du ja einfach nicht, weil das Haus einfach noch nicht da ist, sondern weil es ja produziert wird. Luca, wie oft erlebst du denn sowas? Hast du denn Kundinnen und Kunden, die ein ähnliches Projekt wie Juli haben?
Jein, also ich habe es ganz, ganz selten selber mitbegleitet, aber auch nicht so, wie Juli es gerade geschildert hat. Also ich kenne das Ganze ehrlicherweise nur als, ich sag mal, entweder als Holzständerbauweise oder ich habe... Schönen Grüße an der Stelle. Ich habe eine Zeit lang mit einem sehr großen, qualitativ hochwertigen Bauunternehmer oder Bauunternehmen gearbeitet, die das Ganze aus massivem Holz hergestellt haben, also wirklich aus ganzen Holzbalken, wenn du so möchtest. Mhm. Da war es auch so, dass es quasi in der Halle gefertigt wurde. Und das hatte halt genau die Vorteile, die Juli auch gerade erzählt hat. Aber so, dass ich genau sowas, quasi ein Massivhaus, so begleitet habe ich in den etlichen Finanzierungen, die ich begleiten durfte, noch nie erlebt. Nee, muss ich ganz ehrlich sagen. Also finde ich wirklich sehr, sehr spannend auch mal an der Stelle.
Ich musste direkt auch an Tiny Häuser denken. Es hört sich ja schon auch so ein bisschen an wie so ein Tiny House. Haben wir tatsächlich in diesem Podcast auch noch nie drüber gesprochen, fällt mir gerade ein. Aber es ist ja was Ähnliches. Da kommt er dann auch mit so einem großen Kran, mit so einem LKW, dann so ein Tiny House her. Du schüttelst den Kopf, Juli.
Also ich bin jetzt kein wahnsinniger Tiny House Profi, muss ich natürlich gestehen, aber rein vom Vergleich her ist es schon was komplett Unterschiedliches, weil soweit ich weiß, sind Tiny Häuser so gebaut, dass man die quasi auch wieder abbauen könnte und woanders hinstellen könnte. Bei den Modulhäusern, wo wir jetzt davon eins haben, ist ein bisschen schwieriger, ja. Heißt, wir haben hier im Endeffekt quasi ein Streifenfundament und auf dieses Streifenfundament wird eben dieses Haus drauf gemacht und dann wird es unten komplett zugemacht und dann ist das quasi ein festes Massivhaus, das da auch steht und normalerweise auch für immer stehen sollte und jetzt nicht irgendwo nochmal auf einem Fundament, das dafür vorgesehen ist, dass man es vielleicht dann noch irgendwo anders hinpacken kann. Das ist, denke ich, der ganz große Unterschied. Deswegen reden wir da definitiv nicht über ein Tiny House. Natürlich auch schon allein vom Namen her 150 Quadratmeter, das sind, glaube ich, gehört es nicht unter die Kategorie Tiny House in dem Fall.
Ja, ich wollte gerade fragen, wie groß ist euer Haus? Aber 150 Quadratmeter ist definitiv kein Tiny House mehr.
Nein.
Kannst du es denn für unsere Zuhörerschaft mal ein bisschen bildhaft beschreiben, wie euer Haus so aussieht? Also habt ihr zum Beispiel einen Keller?
Da wird jetzt wieder mein Vater sagen, Sisch, ich hab's dir gesagt. Nein, wir haben tatsächlich ganz klassisch wie die meisten heutzutage keinen Keller. Hat sich jetzt aber bei uns auch nicht wirklich angeboten, weil wir jetzt auch nicht wirklich ein tiefes Gefälle nach hinten haben. Ich sag mal, da bietet sich vielleicht dann ihren Keller an, wenn man ein bisschen was abfangen muss. Eigentlich kann man sich's komplett normal vorstellen. Also wir haben eine relativ offene Wohnweise. Wir haben ein ganz großes Esszimmer und unsere Küche. Das ist quasi ein ganz offener Raum mit schönen großen Fenstern, viel Licht. Und dann haben wir quasi eine Treppe, die dann auch schon im Modul schon mit eingebaut war. Das war auch ganz lustig zu sehen, die am Kran. Ja, und da geht es dann eben hoch. Und oben haben wir dann noch drei einzelne Zimmer und ein großes Badezimmer. Und für uns zwei, denke ich, reicht es.
Also ein ganz normales Haus.
Also komplett normal. Also wenn du es von außen siehst, ich glaube, es würde jetzt auf Anhieb, außer es ist ein geschultes Auge, aber es würde jetzt auf Anhieb niemand direkt sagen, oh ja, das ist eine Modulbauweise, sondern es schaut aus wie ein komplett normales Haus, wie ein Massivhaus. Also es macht so eigentlich keinen großen Unterschied. Es ist fast schon langweilig.
Konntet ihr denn, Juli, in der Planung, konntet ihr dann euch das trotzdem 100% selber aussuchen, so wie ihr euch das vorgestellt habt? So wie wenn ich jetzt, ich sag mal, mit meinem Neubauvorhaben zu einem Architekten laufe, was ja auch die wenigsten heutzutage machen, also so wie ich es kenne. Aber gab es Sachen, wo ihr euch dran orientieren musstet oder wo ihr vielleicht was auswählen musstet oder habt ihr da wirklich frei geplant?
Ja, du sprichst ein gutes Thema an. Also können hätten wir alles oder fast alles, sagen wir mal so. Aber unabhängig, ob das jetzt Modulbauweise ist oder eine andere Bauweise, je individueller du eine Immobilie planst, desto kostspieliger ist es natürlich auch, ja, ganz klar. Und wie gesagt, auch wir haben ein begrenztes Budget gehabt und haben deswegen natürlich auch schon gewisse Vorgaben gehabt. Also es ist ja oftmals bei so Fertighäusern so, dass so eine gewisse Auswahl, einen gewissen, ich sag's jetzt einfach mal, Katalog hast, aus dem du dich quasi bedienen kannst. Und wir haben da versucht, so eine gewisse Mischung aus den Standards, die wir eben schon im Paket drin hatten, zu nehmen. Und dann haben wir uns einfach so ein paar Highlights eben ausgesucht. Wie gesagt, gerade ist zum Beispiel die Fenster, die sind eben aus einer bisschen höherpreisigeren Kategorie, weil es eben recht große Fenster sind. Aber das war uns eben recht wichtig, weil wir gesagt haben, viel Licht. Aber wie gesagt, so andere Themen, wo wir gesagt haben, okay, Bad zum Beispiel oder die Rollläden, die waren uns jetzt einfach nicht so wichtig. Da haben wir das genommen, was mit drin war. Und da kann man sich natürlich einiges sparen. Ja, wenn man da jetzt nicht ein komplettes Designer-Architektenhaus möchte, wo alles wirklich ganz genauso geplant ist, wie man sich's vorstellt. Und sind wir mal ganz ehrlich, am Schluss, es ist ein Haus und du wirst wahrscheinlich in 10 Jahren jetzt nicht mehr unbedingt drüber reden, ob du jetzt diese Ecke ganz genauso geplant hast oder ob die schon von vornherein vorgegeben war. Ja, wir sind da einfach ein bisschen pragmatischer eingestellt gewesen, wie vielleicht andere.
Heißt aber, also verstehe ich total und das machen ja auch die, ich sag mal vorsichtig jetzt, die Leute, die ein normales Haus bauen lassen. Heißt aber ja nicht, wenn ich dich richtig verstehe, dass man quasi eingeschränkt ist. Dadurch, dass man eine Modulbauweise wählt, dass man sagt, hey, es geht nur so oder so, sondern ihr konntet schon aus einer Art Katalog oder Vorgaben ein bisschen wählen, was, ja, okay, cool, verstehe ich.
Ja, korrekt. Also du hast im Endeffekt jede Möglichkeit, also je nachdem, was du für eine Variante hast, da gibt es auch unterschiedlichste Möglichkeiten und unterschiedlichste Häuserformen. Je nachdem, wie gesagt, hast du alle Optionen. Aber wie gesagt, je individueller, desto kostspieliger wird es natürlich, ne?
Es heißt, der Modulhaus, dann stelle ich mir das auch so vor, dass ich auch noch ein Modul hinzufügen kann. Du hast ja gerade auch erzählt, für euch beide reicht es, aber angenommen, ihr wollt euch vergrößern auch und ihr braucht mehr Platz. Habt ihr euch da schon mal erkundigt? Kann ich dann einfach noch ein Modul hinzufügen oder wie läuft es dann ab?
Ja, jetzt hasch mich. Ist tatsächlich eine total interessante Frage, wo ich mir jetzt so an sich noch gar keine Gedanken drüber gemacht habe. Ich würde es mal sagen, so konkret wahrscheinlich nicht, weil du ja im Endeffekt ein fertiges Haus mit so und so vielen Modulen kaufst. Aber grundsätzlich, wenn du jetzt sagst, okay, diese Variante, da möchte ich jetzt vielleicht noch ein Modul mehr, dann gibt es da natürlich auch Möglichkeiten, sich die dann individuell von vornherein zusammenzustellen. Aber im Nachhinein, bin ich ganz ehrlich, wüsste ich jetzt nicht, dass es die Möglichkeit gibt. Aber müsste man tatsächlich mal fragen. Als kleines Backup.
Nach einer zweiten Episode mit dir.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Wir wollten ja zwei Fragen klären in dieser Folge. Einmal wollten wir erklären, ob es tatsächlich so schnell geht. 24 Stunden hatte ich anmoderiert. Du hast von 7 bis 8 Stunden gesprochen, wo das Haus dann auch stand. Die zweite Frage, und das ist ja auch immer was Luca und ich im Podcast auch den Leuten mitgeben wollen, wie man zu einer Immobilie kommt, die auch noch finanzierbar, die leistbar ist, sage ich mal, in den heutigen Zeiten. Ich frage dich jetzt einfach mal, ja, was hat es denn gekostet, euer Haus?
Also grundsätzlich rechnet man wahrscheinlich mit deutlich mehr, ja, was ich jetzt konkret nennen würde, aber jetzt, um jetzt einfach mal harte Fakten und Zahlen auf den Tisch zu legen. Wir haben jetzt also wirklich nur für unser Haus alleine, also das sind jetzt Bodenarbeiten, das Grundstück und sonstige Nebenkosten natürlich nicht mit dabei, aber nur das Haus an sich haben wir 350.000 gezahlt. Also ich würde mal sagen, aus heutiger Sicht, jetzt kann man von Schnäppchen reden.
Die Bewertung überlasse ich jetzt dir, Luca. Also 350.000 für 150 Quadratmetern, was sagst du?
Ich bin da voll Julis Meinung, also 100%ig. Das ist ein Budget oder ich sag mal eine Größenordnung, die du im Neubau, wenn du nicht sagst, ich habe den Bauträger, Architekten und alle Gewerke in der Familie, ich überspitze das jetzt, nicht hinbekommst. Ne? Und wenn du dann noch das Grundstück und die Erdarbeiten so dazu rechnest, dann kommst du in Sphären, wo du sagst, hey, das ist immer noch viel Geld, um Gottes Willen, aber dafür hast du einen Neubau, so wie du ihn dir vorstellst, finde ich persönlich wirklich mega. Also bis jetzt alles richtig gemacht.
Danke. Gut zu hören.
Bevor wir weitermachen ich muss noch mal Bezug nehmen auf die letzte Folge, weil wir haben nämlich einen Kommentar bekommen. Luca, wenn du dich noch daran erinnerst, wir hatten ja von 1 Million gesprochen und da hat ein Zuhörer hat uns geschrieben, dass 1 Million total unrealistisch ist. Ich glaube, gerade in deiner Region Köln oder der Region München ist es nicht so unrealistisch. Da haben wir auch Daten vorliegen.
Nein. Also es wäre schön, wenn es unrealistisch wäre. Da bin ich ganz ehrlich. Ich habe aktuell bei mir im Team Finanzierungen liegen, die sind unten Richtung Bayern, Speckgürtel München. Da sprechen wir über so Summen. Und wenn ich dir das Exposé zeigen würde, nur und du siehst nur die Immobilie, ja, dann würdest du vielleicht auch sagen, ist keine Million. Aber wenn du den Ort siehst oder je nachdem wo, das geht leider Gottes gerade am aktuellen Markt sehr, sehr schnell. Ist einfach so, ja.
Genau. Und 1 Million lässt sich natürlich auch immer schön rechnen im Podcast. Wir haben das als plakatives Beispiel natürlich mit reingenommen. Aber wir wollen euch natürlich auch hier bei uns bei Hausplaudern auch so die ganze Bandbreite zeigen. Wir wollen euch sagen, was grundsätzlich in Deutschland möglich ist, was es auch kosten kann. Wir wollen aber euch auch vor allem Lösungsmöglichkeiten zeigen, wie bezahlbarer Wohnraum möglich ist. Und deswegen ist ja Juli heute auch hier und mit 350.000, also klingt wirklich interessant. Lass uns mal auf deine Finanzierung gucken. Gab es denn Besonderheiten bei der Finanzierung im Vergleich zu einem normalen Haus?
Also tatsächlich würde ich jetzt mal sagen, bis auf den Punkt, dass wir zu unserem Berater sagen konnten, okay, wir müssen jetzt nicht den wahnsinnigen Puffer einbauen, weil wir eigentlich davon ausgehen können, dass wir das bekommen, was wir jetzt geplant haben, gibt es eigentlich keine großen Unterschiede zu einer, ich sag jetzt mal, normalen oder zu einer Finanzierung mit einer normalen Bauweise, wobei es immer noch im Blickfeld des Betrachters liegt, ob was jetzt normal zu betrachten ist, ne? Aber grundsätzlich, wie gesagt, ging das eigentlich relativ standardmäßig vonstatten. Wie gesagt, da sind wir schon fast wieder bei langweilig.
Das ist eine ganz langweilige Finanzierung.
Ja, tatsächlich. Ich kann das gar nicht mehr sagen, sorry.
Ja, aber das ist ja wirklich, also ich finde es total spannend, weil ich frage mich dann, warum nutzen diese Möglichkeit nicht noch mehr oder wie siehst du es, Luca? Also wenn du sagst, du hast niemanden bisher betreut, der sowas hat.
Nee, wirklich nicht. Und ich darf behaupten, nur Gott sei Dank, ich habe einige Finanzierungen in meinem Leben begleiten dürfen. Da waren vielleicht wirklich ganz, ganz wenige dabei, die sowas überhaupt gemacht haben. Jetzt kann es natürlich auch sein, da muss ich jetzt ganz ehrlich passen, vielleicht gibt es die Anbieter bei mir in der Region nicht. Das kann ich aber mir eigentlich nicht vorstellen, weil ich ja schon im Ballungsgebiet wohne. Mich würde interessieren, Juli, weil ich bin froh, dass du gesagt hast, es gibt keine Besonderheiten, weil mir wäre jetzt auch keine aufgefallen. Ja, jede Bank bewertet Immobilien anders, ob das jetzt ein Fertighaus, ein massives Fertighaus, wie auch immer. Alles in Ordnung. Das ist wirklich keine Raketenwissenschaft für eine Bank. Kannst du vielleicht was dazu sagen, wie es aussah, wann ihr was bezahlen musstet? Also hattet ihr eine Art Zahlungsplan? So und so viel Prozent müssen jetzt fließen, x Prozent muss dann fließen. Kannst du dazu vielleicht was sagen?
Ja, also es kommt auch mal drauf an, wie man es mit dem Anbieter vereinbart. Also wir hatten jetzt eine Vereinbarung, das war vorab, das waren, glaube ich, in etwa 6 Wochen vor Stelltermin, hatten wir eine Vereinbarung, dass wir 98% von unserem Kaufpreis quasi schon vorab bezahlen. Natürlich gegen eine Bankbürgschaft, sonst ist es ja ein bisschen kritisch für uns, wenn man da dann keine Sicherheit hat, dass dann auch das kommt, ne? Und quasi der Rest, der ist dann nach jetzt dem Stelltermin quasi fällig gewesen. Dass man einfach sagt, okay, es gibt dann doch immer mal wieder noch 1-2 Dinge, die man vielleicht zu beanstanden hat, wo man dann vielleicht im Nachgang noch aushandelt. Das ist auch jetzt hier bei der Bauweise nicht ausgeschlossen. Dass man einfach sagt, okay, man hat da noch ein bisschen einen Puffer, ja, um da noch was zurückhalten zu können, wenn es dann eben gerade um solche Themen geht. Aber so war jetzt die Variante, die wir vereinbart haben, genau.
Das heißt aber, ich muss es nochmal nachfragen, du hast ja von knapp 12 Monaten, glaube ich, Bauphase, nenne ich es jetzt einfach mal, gesprochen, also fast interne Bauphase. Das heißt aber, die ersten 11 Monate fließt erstmal gar kein Geld?
Nicht ganz. Also wenn wir jetzt mal wieder drüber hinausgehen zum Thema alles, was halt eben drumherum noch an Kosten läuft, also sprich Bodenarbeiten, überhaupt ein erstes Grundstück vorher kaufen, ja, das sind natürlich auch Ausgaben, die kommen vorher. Aber wenn es jetzt mal wirklich rein um das Haus geht, rein um den Neubau, der zu bezahlen ist, dann sind wir tatsächlich so, wie ich es gesagt habe, dass wir dann eigentlich erst 6 Wochen, bevor es dann losgeht, ja, die großen Scheine fliegen lassen.
Ja, ist ja auch ein spannendes Thema, ne? Also das ist ja wirklich was auch einen normalen Neubau wirklich unterscheidet. Also wenn ich vom Bauträger Neubau kaufe oder bauen lasse, dann sind, ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf, aber ich glaube 30%, also ist der Regelfall, 30% nach Anfang der Erdarbeiten, ne? Und dann sprechen wir vom 1. Monat und nicht vom 11. Das macht schon einen Unterschied. Auch eine Doppelbelastung für die Kunden, für die Kundin und so. Finde ich wirklich sehr spannend.
Ja, wir haben jetzt viel über Vorteile auch gesprochen und es klingt alles so positiv. Was würdest du sagen, Juli, was sollten denn Leute wissen, die sich jetzt wirklich auch nach dem Hören unserer Folge vielleicht auch wirklich näher mit dem Modulhaus auseinandersetzen? Was siehst du vielleicht auch jetzt so nach ein paar Monaten in dem Haus kritisch?
Also man muss sich von vornherein klar sein, was man alles über den Bauträger haben möchte, was man eben schon ab Werk vorgefertigt haben möchte, was man sich selber zutraut. Ja, ich meine, bei einem Haus, das so über ein Jahr lang wächst, da kann man sich das Ganze mal angucken, kann dann vielleicht auch noch zwischenzeitlich irgendwelche Entscheidungen umkrempeln, ja, oder sich für was anderes entscheiden. Hier ist es halt tatsächlich so, hier ist es dann ab einem gewissen Zeitpunkt fix, ja, also circa ein halbes Jahr vorher ist die Bemusterung, wo man quasi alle Details klärt und ab da ist quasi der Deckel zu, ja, also heißt für Leute, die sich jetzt grundsätzlich ein bisschen schwer tun mit Entscheidungen oder noch ein bisschen mehr Kreativität walten lassen wollen bei ihrem eigenen Neubau, ja, die sollten sich halt dann wirklich im Klaren sein, dass da einfach nicht wirklich viel Spielraum bleibt, ja. Und man sollte sich dann auch wirklich für die Themen, wo man dann doch sagt, okay, die macht man selber, sollte man dann auch vorher gut planen, dass das dann auch entsprechend umsetzbar ist. Ich nehme ein ganz nettes Beispiel, das ist jetzt zwar relativ noch entspannt zu sehen. Wir haben uns dazu entschieden, dass wir die Wände quasi mit einem Rollputz selber verschönern. Kleiner Tipp an alle. Das sollten nur Leute machen, die das vielleicht schon mal gemacht haben oder da generell Erfahrung mit haben. Es kann böse enden. Aber ansonsten, wie gesagt, ist es wirklich ein wichtiger Punkt, dass man halt einfach von vornherein weiß, worauf man sich einlässt. Und wenn man sagt, okay, gut, da kann ich mir jetzt vielleicht was nicht wirklich was drunter vorstellen, einfach auch rechtzeitig nachfragen, weil wenn das Haus steht, steht's. Und die Dinge, wo dann bis dato eingebaut worden sind, die sind drin. Ne? Also da kann man dann jetzt nicht hergehen und sagen, oh nee, das gefällt mir jetzt doch nicht. Ja, das sind eben so die großen Themen, die man auf jeden Fall mit berücksichtigen sollte vorab.
Das heißt aber auch, also du beschreibst das als Nachteil, ich finde es gar nicht so schlimm, aber man muss sich dem Ganzen natürlich im Klaren sein. Vielleicht rein aus Interesse, weil wenn du eine Bestandsmobilie kaufst, dann kannst du natürlich schon mal reingehen. Du brauchst ein bisschen Vorstellungskraft zu sagen, hey, wie sieht's modernisiert, kernsaniert aus? Hattet ihr die Möglichkeit in der heutigen Zeit, ich sag mal, euch das Ganze irgendwie mit KI generiert, irgendwie, dass ihr mal durch das Haus gehen konntet oder dass es Fotos gab oder Videos, wie das Ganze auszusehen hat irgendwie?
Also tatsächlich ist es so, was jetzt an sich die Räumlichkeiten anbelangt, tatsächlich nicht. Mhm. Also da hatten wir eben unsere Baupläne, an denen wir uns orientiert haben. Aber da war jetzt nichts irgendwie von wegen mit virtueller Raumgang, ne, dass man sich das dann irgendwie vorstellen kann. Was es jetzt bei uns zum Beispiel gab, war so eine Art Showroom, wo dann eben ja verschiedenste Ausstattungsvarianten zu sehen waren. Also die Farbe der Dachziegel, die Türen, die Fenster, die Fassadenfarbe, die sanitären Einrichtungen. Und da haben wir dann natürlich schon irgendwo eine Vorstellung gehabt, wie das dann aussehen kann. Aber wie gesagt, tatsächlich, ja, die Räumlichkeiten, da musste man Vorstellungskraft walten lassen. Mein Mann fiel es manchmal ein bisschen schwerer wie mir tatsächlich. Wenn man es als Nachteil betiteln möchte, sage ich jetzt mal, ist das vielleicht auch ein Punkt, wo man ja irgendwo auch einfach Vertrauen haben muss, dass das dann auch so passt für einen, wie man es sich dann tatsächlich vorgestellt hat und geplant hat ab der Bemusterung, genau.
Juli, du hast ja gerade auch mal die kritischen Punkte vielleicht etwas erklärt und ja auch gesagt, dass so ein Haus eher was für Pragmatiker ist, wenn ich es mal etwas zugespitzt formuliere. Was ist denn so der größte Vorteil von einem Modulhaus? Und was würdest du unseren ZuhörerInnen mitgeben, was so der entscheidende Vorteil einfach ist oder warum man so ein Haus bauen sollte?
Also, wie gesagt, der größte Punkt ist wirklich die Planungssicherheit. Weil man von vornherein genau weiß, auf was man sich einlässt. Man kann finanziell planen, die Gefahr, dass man irgendwo eine Nachfinanzierung machen muss, teurer rausläuft, wie man es am Anfang geplant hat oder vielleicht zwischenzeitlich dann seinen Bau aufgeben muss, weil es zu teuer wird. Das hat man hier einfach nicht. Und was für uns auch ein ganz wichtiger Punkt war, weil du, Lukas, vorhin auch schon mal angesprochen gehabt, man kennt so meistens bei Fertigbauweisen eben die Holzständerbauweise. Mag für viele auch vollkommen top sein, ja. Aber für uns war vor allem wichtig, dass wir massiv bauen. Und finde da heute mal eine Lösung, wo du wirklich dann auch ein komplettes Haus massiv gebaut hast. Und das war für uns eben auch ein ganz entscheidender Punkt, warum wir uns konkret jetzt für diese Modulbauweise entschieden haben, weil wir eben ein komplettes Massivhaus haben, das sogar auch KfW-zertifiziert ist. Ja, und das war eben so der ganz große Punkt, der bei uns von vornherein feststand, dass wir ein Massivhaus wollten. Und dann, wie gesagt, ist es auch deutlich entspannter, um das als dritten Punkt noch zu nennen, weil man sich, ich sage jetzt mal, in diesem Jahr wirklich zurücklehnen kann, planen kann, sich mit anderen Dingen beschäftigen kann, bis es dann halt eben zum großen Tag kommt und das Haus gestellt wird und man dann ja in wahnsinnig schneller Zeit auch dann schon einziehen kann.
Das heißt letztendlich, ich klicke mich online auf der Website des Anbieters durch, stelle mir mein Haus zusammen, konfiguriere es, klicke auf Bestellen und bekomme dann genau das ausgeliefert vom Paketboten, was ich möchte.
Fast. Also komplett online lässt sich es leider noch nicht bestellen. Wäre, glaube ich, bei den Summen auch ein bisschen zu hohes Restrisiko, dass da noch bleiben würde. Aber es ist schon annähernd so, wie du es gesagt hast. Man kann sich online informieren, kann sich dann vorab für eine Variante entscheiden, geht dann auf Experten zu, geht dann in die Details, plant quasi das, was man sich vorstellt. Und dann, wie gesagt, kann man soweit alles fix machen, wenn natürlich die Rahmenbedingungen passen. Wie gesagt, muss man natürlich auch mal berücksichtigen. Und dann, wie gesagt, geht's ans Warten. Und dann kommt der große Traum.
Ich hatte ja am Anfang mit Luca kurz drüber gesprochen, über Lego-Bausteine, über Puzzleteile. Ist das dann wirklich tatsächlich so oder war das Quatsch, was ich erzählt habe?
Also ich würde es schon als Lego-Haus betiteln in die Richtung, weil es geht ja eben darum, dass man Steine zusammensetzt. Ich meine, gut, dann könnte man auch bauweise Stein auf Stein damit assoziieren. Aber an sich war es bei uns schon so, dass die großen Lego-Klötze, kann man dann sagen, an einem Tag gekommen sind. Man hat sie aufeinander gestapelt, man hat sie miteinander verbunden. Also da würde ich sagen, hat schon eine große Ähnlichkeit mit Lego. Also von dem her gefällt mir die Assoziation mit Lego-Haus auch total.
Gibt natürlich auch noch andere Anbieter, also Duplo oder Playmobil, nur um es mal erwähnt zu haben. Ja, Luca, was machen wir jetzt mit dieser Geschichte? Könntest du dir vorstellen, auch ein Modulhaus zu bauen?
Absolut. Also ich kannte es, wie gesagt, nur mit einer anderen Bauweise, sage ich mal, oder mit anderen Bauweisen. Das war aus anderen Gründen eigentlich nie so meins, weil ich auch eher so ein bisschen in Richtung Massivbau tendiere. Du hast mich mit ganz vielen Punkten total abgeholt, Juli. Ich finde es wirklich super spannend und werde mich da noch mal ein bisschen mehr mit beschäftigen. Der Flo weiß es oder die Zuhörer, Zuhörerinnen wissen, ich habe jetzt schon zweimal Neubau gekauft. Halt eben nicht dieses, es ist alles neu und es funktioniert alles von selber, sondern du musst hinfahren, du musst dabei sein, es kommen hier Kosten, es kommen da Kosten, weil da noch was geändert wird. Ich finde es wirklich sauspannend und auch aus dem Aspekt, dass es natürlich von den Kosten her echt nochmal um einiges günstiger ist, mal vorsichtig gesagt. Ich meine, du hast ja auch 150 Quadratmeter, ist ja auch wirklich deutlich mehr als der Durchschnitt. In Deutschland sind wir gleich bei 120, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also das ist ein sauspannendes Thema, absolut. Und vielleicht frage ich auch mal bei mir im Team, ob da mehr Angebot oder mehr Nachfrage war. Weil ich habe es, wie gesagt, seltenst erlebt.
Ja, wunderbar. Juli, danke für die Einblicke, auch für die sehr persönlichen Einblicke. Noch persönlichere Einblicke gibt es dann, wie gesagt, auf unserem Instagram-Kanal, also auf dem Instagram-Kanal der Bausparkasse Schwäbisch Hall. Das seht ihr dann auch, wie so ein Modulhaus aussieht. Guckt da gerne mal rein und lasst auch ein Like da, sowohl auf Instagram als natürlich auch auf Spotify oder Apple Podcast. Abonniert uns da gerne und lasst auch gerne 5 Sterne da. Ja, und Juli, dir wünsche ich alles Gute. Viel Erfolg Danke. Noch im Modulhaus.
Vielen Dank.
Und vielen Dank, Luca.
Danke dir, Juli.
Danke auch. Macht's gut.
Ciao.
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 Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.